In vergangenen, hoppsa, oh, jetzt bin ich selber fast gar vom Erschrocken, hey, wie laut das ist. Wow, und ihr seid wach, sehr gut. In vergangenen Wochen und Monaten haben Leute immer wieder einen Satz zu mir gesagt. Oder auch in einer Runde, in einem Jugendkreis, in einem Hauskreis, haben Leute gesagt, wir brauchen mehr Tiefgang. Es geht jetzt nicht um Schiffe, damit die weit genug unter dem Wasserspiegel sind, damit sie jetzt nicht kentern oder so. Die Aussage war immer wieder, wir brauchen mehr Tiefgang in unserem Glauben. Und ich habe mich gefragt, ich habe sie danach gefragt, was verstehst du darunter? Was heißt für dich mehr Tiefgang? Und dann kommen plötzlich ganz unterschiedliche Aussagen. Ja, also zum einen zum Beispiel mehr Wissen. Dass man mehr Wissen und ein Thema, so ein biblisches Thema, jetzt nicht nur so oberflächlich angehen, sondern Tiefgang eben haben, dass da inhaltlich was rüberkommt, dass mehr Wissen entsteht, dass ich danach oder mit der Zeit weiß, wo steht in der Bibel was oder vielleicht sogar einzelne Stellen auswendig kann. Dass man vielleicht weiß, was jetzt zum Beispiel so im Großen und Ganzen so ein biblischer Begriff wie Versöhnung heißt. Oder dass das irgendwie so ein Stück mehr Klarheit entsteht hier, so zum Beispiel zur Offenbarung, dieses letzte Buch der Bibel, das irgendwie schwierig zu lesen und zu verstehen ist. Wissen. Für andere war das mehr Glauben. Also ich will Jesus mehr vertrauen. Ja, so, egal was kommt. Das heißt für mich Tiefgang. Und jemand anderes so sagt dann wieder, hey, es geht mir eigentlich darum, mehr Erfahrungen mit ihm zu machen, ihn mehr zu erleben, Gebetserhörungen zu haben, dass ich bete und was passiert, vielleicht sogar ein Wunder oder die Erfahrung dann zum Beispiel mache im Lobpreis und Gott da ganz, ganz arg nahe bin und ihn spüre, wenn wir miteinander singen, wenn wir wirklich Zeit dafür haben. Andere sagen, hat Tiefgang, das heißt, so ein alter Begriff, das heißt mehr Heiligung. Also dass so die Aussage, die dann vielleicht manchmal so anklagend dann auch kommt, du kannst doch nicht so leben, wie bevor du Jesus kennengelernt hast. Statement Heiligung, ja, dass man mehr wie Jesus wird. Kommt vielleicht mehr aus der älteren Generation die Prägung raus. Und andere, das finde ich bei uns in der Gemeinde sehr, sehr cool, in Bühlenhausen so dieser Wunsch, Tiefgang heißt, hey, dass wir mehr Gemeinschaft haben, damit man mehr Persönliches voneinander mitbekommt. Dass man voneinander im Gottesdienst vielleicht was mitbekommt, dass jemand was von sich erzählt, was habe ich in der Woche mit Jesus erlebt. Im Jugendkreis machen sie das zum Beispiel gern. Mehr Gemeinschaft, mehr voneinander hören, mehr diskutieren, wissen, wie der andere Dinge sieht, zusammen beten und zusammen voneinander wissen und dann wirklich eng voneinander da zu sein und dass jemand die Freiheit hat, mich auch in 2 Wochen nochmal zu fragen, du Martin, wie war das jetzt? Hat sich was getan? Man braucht mehr Tiefgang, ja, und die Leute haben ganz unterschiedliche Gedanken dahinter, was dieser eine Begriff jetzt heißt. Katharina und Michael, die haben sich für die Segnung vom Holger einen Vers rausgesucht, der mich in doppelter Hinsicht beeindruckt. Zum einen drückt er diesen tiefen Wunsch aus, den sie für ihren Sohn und für seine Zukunft haben. Und zum anderen zeigt dieser Vers ganz deutlich, was Tiefgang im Glauben bedeutet. Kommt aus Kolosser 2, der Vers 7. Und ich lese ihn mal nach der neuen Genfer Übersetzung, habt ihr euch, glaube ich, rausgesucht gehabt. Seid in ihm, also ihm, Jesus, verwurzelt. Baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Paulus, einer der wichtigsten Autoren des Neuen Testaments, schreibt diesen Vers an eine Gemeinde in Kolosse. Das ist eine Stadt in der heutigen Türkei. Und er selber sitzt in Rom, ist im Knast, das ist für ihn auch eine Zeit von Tiefgang. Und Tiefgang so ist auch für die Kolosser ein riesiges Thema. Die haben aber eine ziemlich schiefe Art da dabei. Da kommen plötzlich Leute in der Gemeinde so auf den Trichter, hey, also Tiefgang, so wirklich geistlich zu wachsen, das Glaube sich weiterentwickelt. Dazu braucht zum Beispiel solche Dinge wie dass wir so leben wie das Volk im Alten Testament. Also zum Beispiel, dass wir uns beschneiden lassen, zumindest die Männer, ja. Es gehört auch dazu, dass wir nicht nur Jesus so hochhalten, so der ist eh überhöht gefühlt, sagen sie, sondern wir brauchen auch das, dass wir die Engel anbeten. Engel, Gottes Wesen, an denen ist was Besonderes dran. Und es wäre auch gut, wenn ihr nicht mehr alles esst. Im Idealfall lebt ihr asketisch. Also meditiert mit einem kleinen Scheible Salami, aber viel mehr geht essenstechnisch. Ja, möglichst wenig. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit Gott Erlebnisse haben. Das ist so ihr Haltung. Und Paulus bekommt es mit und er schreibt ihnen diesen Brief. Und das, was er tut, ist, dass er Jesus hochhält. Volles Rohr hält er ihnen Jesus vor die Nase. Das zieht sich so durch den Kolosserbrief durch, dass er ihnen Jesus vor Augen hält und sagt, hey, schaut ihn euch an, begreift ihn, haltet euch an ihm fest. Zwei Stellen möchte ich euch vorlesen. Und Jesus steht vor Paulus so im Mittelpunkt. Er haut es gnadenlos dick raus, wenn er zum Beispiel sagt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm ist es so dick, in ihm begegnet uns Gott im vollen Maß. Und er beschreibt es auch noch weiter. Erste Kapitel, die Verse 15 bis 19 möchte ich euch noch vorlesen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Zuerstgeborene, noch vor der ganzen Schöpfung. Denn durch seine Gegenwart wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare, das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und durch seine Gegenwart hat alles Bestand und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde, damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, um in ihm zum Ziel zu kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Und so könnte Paulus weitermachen. Er hält den Kolossern Jesus vor die Nase und sagt, hey, begreift, wem ihr in Jesus begegnet. Er ist der, um den sich's dreht. Er ist das Beste, was ihr euch vorstellen könnt. Kolosser, ergreift, versteht, wer Jesus ist. Ich habe ihn selber erlebt. Er ist fasziniert von ihm. Und deswegen hält er Jesus ihnen so deutlich vor die Nase und vor die Augen. Und deshalb ist Jesus für ihn auch, das ist fast gar so jungschaumäßig, die Antwort, wenn es um die Frage nach Tiefgang geht, ja, so in der Jungschau die klassische Antwort, Jesus. Und uns trifft in dem Fall sehr, sehr gut zu. Er sagt, mehr Tiefgang, das heißt, in Jesus verwurzelt sein. Wo er dann hier diesen Vers beginnt, hier Vers eben dieser aus Kapitel 2, Vers 7, wo er dann damit beginnt, dass er sagt, seid in ihm, in Jesus verwurzelt. Und er benutzt dieses Bild vom Baum, der durch die Wurzeln Standfestigkeit bekommt. Momentan kommen ja öfters mal so die Bilder auch in den Medien, dass es irgendwo mal hier Bäume entwurzelt hat, wenn es stürmt. Oder wenn man sicherlich hier, wo in der Ecke durch den Wald läuft, blickt dann manchmal plötzlich so ein umgeknickter Baum da. Manchmal sieht man noch den Wurzelteller liegen. Seine Ansage ist, seid in ihm verwurzelt. Wie ein Baum durch seine Wurzeln Standhaftigkeit bekommt. Und gleichzeitig bekommt er Wasser und Nährstoffe, damit er wachsen kann. Mehr Tiefgang heißt in Jesus verwurzelt sein. Wie schlägt Glaube jetzt Wurzeln? Es braucht zwei grundlegende Dinge. Das erste, was es braucht, habe ich jetzt mal hier mit Wissen betitelt. Ja, Paulus lehrte Kolosser ganz viel, wer Jesus ist. Er sagt nicht bloß zu ihnen, hey, der ist cool, der ist gut, sondern er sagt ihnen genau, warum Jesus so gut ist. Vorhin habe ich da schon einiges genannt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn wird alles gemacht. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Erste, der von den Toten neu auferweckt worden ist. Durch ihn hat Gott Friede gemacht, durch das, was er am Kreuz getan hat. Er gibt ihnen ganz, ganz viel Inhalt. Ganz, ganz viel Inhalt. Und er weiß, warum er es tut. Warum ist Inhalt so wichtig? Warum ist Wissen für Paulus so wichtig? Heute steht alles, was mit Inhalt zu tun hat, mit Glaubensgrundsätzen, eher so ein bisschen in der Kritik. So, jo, da drückt man irgendwelche Kinder, Teens, Jugendliche, Erwachsene, irgendwelche Dogmen rein, um sie hier auf Spur zu bringen. Aber warum ist Glaube so abhängig auch davon, dass er Wissen hat? Warum ist Inhalt so notwendig? Spätestens bei der Frage, woran glaubst du, wird es spannend. Wenn dich jemand fragt, hey, was ist jetzt mit diesem Jesus? Und Paulus ist von Jesus begeistert und deswegen sagt er, ich muss ihn kennen. Ich bin von Jesus begeistert und deswegen muss ich ihn kennen, wissen, wer er ist. Er ist für ihn wichtiger als irgend hier so eine sportliche ja, Vorbildsfigur, irgendein Lieblingsspieler hier aus München oder vom VfB. Und da gibt es ja auch Leute, die können sich der komplette Statistiksatz von irgendwelchen Spielern merken. Ja? Also hier Tore in der laufenden Saison, Kopfballstärke, Packing Rate kommt jetzt dazu und so weiter. So das komplette Paket an Infos. Ich persönlich würde es ehrlich gesagt unter gefühlt unnützes Wissen abspeichern. Ja? Aber okay, je nachdem, was man für Vorlieben hat. Aber selbst da, wo es um so halbwichtige Personen geht, ist Wissen da. Es geht darum, zu wissen, wer diese Person ist. Und Paulus sagt, wenn Jesus der Beste und der Wichtigste ist, und das ist er für ihn, dann muss ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Da, wo das Wissen fehlt, kann es bis hin zu dem gehen, was man in der Seelsorge vielleicht auch unter dem Begriff der Lebenslügen bezeichnet. Eine Lebenslüge ist so wie eine Art Satz, die sich irgendwo im Kopf festgesetzt hat und die scheinbar die Wirklichkeit bestimmt. Ein Satz, der sich durchzieht, den es in Formen gibt wie mich mag eh keiner oder was ich mache geht eh schief. Und es geht hin bis zu solche christlichen Lebenslügen, die kenne ich von jemandem, mit dem ich seit ein paar Jahren mit dem befreundet bin, der sagt im Endeffekt sowas wie, wenn ich meine Sache gut mache, dann hat Jesus mich gern. Ich bin Ingenieur bei einem großen süddeutschen Unternehmer und seine Ansage ist, wenn ich meine Sache gut mache, dann hat Jesus mich gern. Ich sage zu ihm, ernsthaft? Und versuche es ihm immer wieder neu zu erklären, aber das sitzt so fett in seinem Kopf drin. Und spätestens da wird Wissen über Jesus relevant. Wie denkt er, wie tickt er und mit welchen Leuten hängt er ab? Bei welchen Menschen ist er zu Hause? Und wenn ich in die Evangelien reingucke, da erlebe ich das, der hängt jetzt nicht unbedingt durchgängig mit den klassisch erfolgreichen Leuten zusammen. Und hat ein Herz für Leute, die ihre Sache nicht unbedingt gut gemacht bekommen. Paulus geht so weit, dass er sagt, euer Wissen ist wichtig. Ihr braucht wissen, wer Jesus ist, damit ihr euren Verstand auf eine neue Art gebrauchen könnt. Sagt er die Römer, Römer 12, Vers 2, relativ bekannt. Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob eine Sache gut ist, ob es Gott gefällt oder ob es vollkommen ist. Paulus ist klar, ein falsches Wissen, ein falscher Gedankenansatz braucht eine Korrektur. Ganz klar. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, lasst euch von dem Guten, das ihr gelernt habt, nicht abbringen. Haltet dran fest, ihr braucht Wissen. Ihr müsst Jesus kennen. Aber dieses Wissen allein, das ist noch, nettes Ziel. Du kannst inhaltlich ganz viel wissen, du kannst hier Theologie studieren, aber wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, das ist wie wenn du einen Porsche 911 in der Garage stehen hast und den nicht benutzt. Da käme kein normaler Mensch drauf. Wenigstens hin und wieder nimmt man so ein Auto und fährt rundher. Aber die Ansage ist, du brauchst nicht nur das Wissen, sondern es geht ja nicht nur um irgendwie um Statistikdaten, sondern es geht um Jesus, wie er da ist, wie er in deinem Leben da ist. Und er sagt, verwurzelt sein, das passiert in dem, dass du Jesus kennst und dass du mit ihm lebst. Weil wenn beides zusammenkommt, entsteht was Kraftvolles. Ich kenne Jesus, ich weiß, wer er ist und ich lasse mich auf ihn ein. Ich fasse Vertrauen. Das ist das, was wir für die Kinder hoffen, dass sie schon früh Jesus kennenlernen, durch das Vorbild von Mitarbeitern Vertrauen fassen und auch selber sich auf Jesus einlassen. Und das ist dann ganz schön spannend, wenn plötzlich Kinder auf dem Zeltlager zum Beispiel, wenn man miteinander hier abends noch im Zelt liegt und draußen donnert und tut's und man betet miteinander. Das ist gut. Und auch sonst, dass sie Wissen bekommen, ich kann mit Jesus reden und dass dann ein Handeln draus wächst. Und das ist nicht nur bei den Kleinen so, das ist bei uns Erwachsenen nicht viel anders. Zusammen wird da was Gutes draus. Paulus benutzt zwei Bilder. Das erste war das vom Baum, der verwurzelt ist. Mehr Tiefgang heißt, in Jesus verwurzelt sein. Und das zweite, das er benutzt, das kommt aus der Baubranche. Ja? Baubranche, dass er sagt, hier baut euer Leben auf ihn auf. Also es geht ihm jetzt nicht hier um irgendwie den Fundamentbau selber, sondern die Frage, was machst du auf dem Fundament? Was baust du auf, wie baust du dein Leben auf? Du hast ein Fundament mit Jesus, was entsteht jetzt drauf? Eine Hundehütte, ein Stadel, ein Haus? Wie entwickelt sich dein Leben auf der Grundlage? In Jesus verwurzelt sein und das Leben auf ihn aufbauen. Und deswegen hier das zweite, mehr Tiefgang, heißt auch sein Leben, mein Leben auf Jesus aufzubauen. Das ist eine Lebensaufgabe. Warum? Ich versuche es euch mit einer einfachen Frage zu zeigen. Und da braucht es jetzt hier kurz so ein bisschen euren Kopf und eure Hand. Ja? Nämlich, wer von euch ist im Kinder-, Teenager- oder Jugendalter zum Glauben gekommen, dass er gesagt hat, hey, Jesus, top. Ja, mal so kurz Handzeichen gibt es ein paar. Okay, viele von denen, die jetzt strecken, sind keine Teens, Jugendliche oder junge Erwachsene mehr. Ja? Sorry, man sieht es halt. Also ihr seid erwachsen worden. Ihr seid erwachsen worden, ja? Auf jeden Fall, ihr seid erwachsen worden. Ganz entspannt. Aber ist dein Glaube, den du heute hast, immer noch so wie damals, als du Jesus kennengelernt hast? Ist der immer noch identisch? Also ich habe Jesus als Jungscharler kennengelernt. Also Zeltlagersituation, da war ich vielleicht 10 oder 11. Ja? Und wenn du mich heute fragst, Martin, ist dein Glaube, den du mit 29 hast, immer noch der gleiche wie mit 11? Dann sage ich, nö. Und warum? Weil das Leben weitergegangen ist. Ja? Es kamen plötzlich ganz neue, ganz andere Situationen. Man wird größer, manche mehr, manche weniger, manche mehr innerlich, manche wachsen da über sich hinaus. Aber so die Lebenssituationen verändern sich. Was heißt es, plötzlich befreundet zu sein? Ja? Eine Frau und einen Mann toll zu finden. Was heißt es, da jetzt als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, zu leben? Da kommen ganz andere Fragen plötzlich auf, die vorher nicht da waren. Oder da, wo dir deine Begabungen bewusst werden. Das ist cool, die zu haben, aber Jesus, was ist jetzt mein Platz damit? Was soll ich damit anfangen? Wo brauchst du mich? Da kommen Fragen auf, hier zum Beispiel, wenn plötzlich so ein biblisches Thema im Hauskreis aufkommt und du merkst, wow, da bleibe ich dran hängen. Hey, das ist jetzt gerade irgendwie dran. Und da kommen Fragen, die vorher nicht da waren. Was heißt jetzt Vergebung in meiner Familie, wo es klemmt? Das ist auch eine persönliche Geschichte, die ich immer wieder spannend finde. Was heißt es? Und was entsteht da draus? Oder vor kurzem sind Debbie und ich sind Pateneltern, Patenonkel, Pateneltern, Paten, Tante und Onkel geworden. Und plötzlich hältst du dieses kleine Leben in der Hand. Ja, der Holger ist ja schon ein riesen Gerät von Karl im Vergleich zu diesem kleinen Kind. Und plötzlich, also mein erster instinktiver Gedanke war, Karl, schmeiß bloß nicht nunder. Mach's bloß nicht he, ja. Boah, was muss es heißen, plötzlich Mama und Papa zu sein und Verantwortung für so ein kleines Leben zu haben? Dass dieses Kind einen Weg findet, dass es Jesus kennenlernt. Ja, da ist menschliche Mühe dabei, ihm Jesus lieb zu machen. Aber was heißt jetzt Mama und Papa zu sein? Ich habe da sehr viel Respekt davor. Weil in gewisser Weise prägt die Art und wie ich ihm Jesus, mein Kind, vorstelle und auch vorlebe, ja, wie ich Mama oder Papa bin, in meinem Fall mehr Papa, prägt nachher das Bild, das er von Gott bekommt. Oder sie. Ja? Das macht mehr aus, als ich vielleicht eigentlich mal so auf dem Schirm ist. Und so geht es weiter hier. Also es kommen immer wieder neue Fragen und eine neue Lebensphase. Was ich zurzeit unglaublich oft und sehr schmerzhaft erlebe, ist, dass Leute ihren Partner verlieren. Dass plötzlich der Mann oder die Frau verstirbt. Und was heißt es da jetzt, weiterzuleben? Wer ist Jesus, vor allem wenn irgendwie noch eine Krankheitsgeschichte davor war? Wie geht es jetzt weiter? Wie gehe ich um mit dieser Leere, wenn der oder die, die jahrelang an meiner Seite war, plötzlich nicht mehr da ist? Baut euer Leben auf Jesus auf. Das geht immer wieder von Neuem so. Ihr kommt immer wieder in eine neue Lebenssituation und immer wieder kommt eine neue Frage hoch. Und immer wieder ist diese Herausforderung da, Jesus, was mache ich jetzt? Wenn Jesus verwurzelt sein und Tiefgang zu haben, heißt im Endeffekt immer wieder neu zu gucken, was mache ich jetzt? Wie geht es weiter? Wie baue ich weiter? Was ist jetzt dran? Paulus benutzt diese zwei Bilder. Vielleicht ist das eine für dich greifbarer als das andere. Das Verwurzeltsein oder das Aufbauen. Im einen die Basis zu haben, die Halt gibt und im anderen weiterzugehen, Schritt für Schritt für Schritt. Und wie entsteht jetzt Tiefgang? Am Anfang habe ich unterschiedliche Bereiche genannt. Leute, die sagen, hey, Wissen ist wichtig. Jupp. Beziehung ist wichtig, miteinander andere Leute zu haben vielleicht, mit denen man auf dem Weg ist. Erfahrungen mit Jesus waren dabei. Und auch dieses Stichwort von mehr Vertrauen. Und ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Leute. Manche sind mehr kognitiv unterwegs, so kopflastige Leute. Oder teilweise mehr praktisch. Was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, das tut deinem Glauben gut, wenn du eine Ergänzung zu dem erlebst, was du eigentlich gewohnt bist. Also zu Leuten, die sehr kopflastig sind und sage gern, hey, es braucht manchmal nicht mehr Wissen. Weil hinter Wissen kannst du dich ab einem gewissen Punkt auch verstecken, zu sagen, nö, ich muss jetzt erst nochmal genau wissen, wie das funktioniert, bevor ich überhaupt einen kleinen Schritt nach vorne mache. Hinter Wissen kann man sich auch verstecken und es ist vielleicht dran, jetzt einfach mal loszugehen und zu tun, zu handeln. Und dann hat es Menschen, die sind praktisch orientiert. Und das ist auch cool, ist gut, hat alles seine Stärke. Aber hinter jeder Art zu handeln steckt eine Denkweise. Hinter allem, was ich tue, steckt irgendeine Denkweise dahinter. Es gibt Gründe, warum ich manche Dinge als gut oder logisch oder wichtig und richtig bezeichne. Und vielleicht ist da die Frage, ist das, was in deinem Kopf die Logik antreibt, ist das Gottes Logik oder steckt da vielleicht auch eine Lebenslüge drin? Paulus sagt dir und mir, hier gebraucht euren Verstand in einer neuen Weise. Und vielleicht ist dran, dass du sagst, hey, ich so das eine Thema, das irgendwie latent immer wieder aufkommt, dem stelle ich mich auch mal inhaltlich. Ich schnapp mir zur Not mal jemand aus meinem Hauskreis, von dem ihr den Eindruck habt, der hat biblische Ahnung. Oder hier Kollege Steinacker oder mir oder wie auch immer. Um an einer Sache dran zu sein. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich brauche Erfahrungen dazu, also zum Glauben. Ja, hey, wenn ich Jesus kehle, immer Wunder erlebe, da wächst mein Glaube. Aber was ist, wenn Jesus in den nächsten Wochen und Monaten kein Wunder tut, ist er dann noch gut? Manche Leute, die mehr Erfahrung wollen, zu denen habe ich schon gesagt, hey, wenn du es dich traust, kannst du Gott auch mal um eine neue Herausforderung bitten. Und da passieren manchmal ganz schön spannende Sachen, wie schon hier zu manchen Leuten mit manchen erlebt, die gesagt haben, hey, ich habe Bock auf eine neue Herausforderung. Ja. Und ohne das zu wissen, bin ich an eine junge Frau gelaufen und hat so gesagt, du, für die und die Aufgabe such mal eigentlich gerade jemand Neuen, ich könnte mir dich voll gut vorstellen. Und die erste Reaktion war, wenn du wüsstest, ich habe vor 2 Wochen für neue Herausforderungen betet, heute stehst du da. Und genau, das hat eine Weile gebraucht, aber das hat er gut getan, das war cool. Erfahrung, aber vielleicht auch das, dass du sagst, hey, enge Gemeinschaft ist wichtig. Und manchmal denke ich, es ist cool, von Leuten was zu hören. Ja? Und das fordert ganz schön Mut, manchmal hier vorzulaufen und zu sagen, hey, diese Woche war. Und ich glaube, es beginnt da damit, dass du selber den Mut gewinnst, andere ein Stück von deinem Leben zu erzählen. Vielleicht im Hauskreis oder im Jugendkreis. Ich bin ein großer Freund von diesen Erzählrunden, wer Bock drauf hat. Und so ist die Tage, hat dann im Jugendkreis in Bühlenhausen einer von seinem Job bei einem Bankhaus erzählt, der gerade einfach in einer spannenden Situation ist. Und es dann einfach gut ist, dass man miteinander beten kann. Und dann 2 Wochen später erzählt er wieder, das hat sich jetzt getan und das passiert gerade. Und es entwickelt sich so und so. Und man kann zwischendrin auch mal schreiben, hey, wie sieht's gerade aus? Gibt's was Neues? Kann man wieder für dich beten? Es beginnt da damit, dass du ein Stück Mut findest, selber was zu sagen. Es ist cool, es von anderen zu hören. Und es ist wichtig, hey, komm, trau dich in einem vertrauten Rahmen. Das muss nicht immer erst vor der kompletten Gemeinde sein, so, hallo, Langenau, mir ist die Woche das passiert, hey, vielleicht ist der Hauskreis. Und da passieren spannende Dinge. Manchmal passiert das, dass durch das, was du mit Jesus erlebst, andere Leute getröstet, motiviert, von Gott angesprochen werden. Tiefgang. Das war der Ausgangspunkt. Was ist es? Es beginnt damit, in Jesus verwurzelt zu sein. Das Leben immer wieder neu auf ihn aufzubauen. Und wurscht egal, ob du heute hier sitzt als einer, der Herz für Theorie hat und Wissen braucht, du Praktiker bist, ob du beziehungsorientiert bist, ob du erfahrungsbedürftig bist. Zusammen beginnt dieser Weg jeweils so, dass wir vor Jesus stehen und sagen, hey, hier bin ich. Ich möchte in dir von Neuem verwurzelt sein und ich möchte die Phase, die ich gerade in meinem Leben erlebe, von Neuem auf dich aufbauen. So zusammen vor ihn kommen und ihm das Aktuelle hinhalten. Zu sagen, hier bin ich und ich möchte mit dir tiefer gehen im Glauben. So, jetzt noch eine Zeit der Stille geben und wenn du Lust hast, ist eine Möglichkeit zu beten, mit Jesus zu reden und ich beende es dann mit einem Gebet. Du kennst uns durch und durch. Und meinst es sehr, sehr gut. Kennst die jeweilige Lebenssituation, wo wir drin stecken und wie wir zu dir stehen, ob du gerade ganz nah und vertraut bist, ob du vielleicht fremd geworden und komisch geworden bist. Und ich bitte dich darum, dass man das jeweils, dass jeder und jede das erleben darf, dass du Wirklichkeit bist, dass du da bist. Dass Glaube neuen Halt bekommt, wie ein gut verwurzelter Baum. Und du neu den Mut schenkst, auf dich aufzubauen und in die aktuelle Situation mit dir hineinzugehen, weiterhin mit dir dran zu sein und zu sehen, was du Gutes tust. Bitte ich um den Mut, immer wieder neu auf dich zu schauen und vielleicht auch das eigene Bild von dir vielleicht neu prägen zu lassen, dich von Neuem zu erkennen, vielleicht auch von Neuem von dir gepackt zu sein, vor Begeisterung, vor Erstaunen, wer du bist. Und du siehst, welche Zugänge einzelne hier gut tun. Und ich bitte dich darum, dass du auf denen, aber auch vielleicht nochmal auf ganz andere, neue Arten dich zeigst, redest, Hoffnung schenkst, tröstest, Gutes tust. Ich bitte dich darum, dass du wirkst an diesem Sonntag, aber auch in der kommenden Woche, dass wir neu Halt in dir finden, neu Mut haben, mit dir aufzubauen, was dran ist. Danke dir. Amen.